Hallo und herzlich willkommen zum 615. NMAC-Podcast. Heute mit mir Alex. Und heute geht's in eine weit entfernte Galaxie zusammen mit Arne. Hallo Arne.
Hallo Alex, hallo liebe Hörenden. Richtig, eine weit entfernte Galaxie.
Ich bin gerade am Überlegen, wir hatten ja schon einige Star-Wars-Podcasts mittlerweile. Also heute geht's um Star Wars Outlaws, um das mal direkt zu sagen. Wir hatten ja schon einige Star-Wars-Podcasts in der Vergangenheit. Ich habe gerade überlegt, ich glaube, mit einer Ausnahme bei Franchise Podcast 5, bei dem, den habe ich mit Markus aufgenommen, war es sonst immer Erik und ich, die Podcasts zu Star Wars aufgenommen haben. Und zwar alle anderen, die wir haben. Wir haben insgesamt 8 Star Wars Podcasts bisher gehabt, 7 Franchise-Teile und einen zu Lego Star Wars. Und nur den zu, ich meine, es müsste der 4. oder 5. gewesen sein, den habe ich mit Markus aufgenommen und krass, alle anderen habe ich.
Ja. Hä? Du hast sie hier alle aufgeführt. Die Nummer 100, 134, 152, 203, 340, 436, 485, 538 und jetzt eben die 615, dieser hier.
Ganz genau. Ja, wir hatten die Star Wars Franchise Podcast anfangs zu den Kinostarts der Filme immer umgesetzt.
Ah, ja, das stimmt. Ja. Anders als die Filme übrigens hat ja Star Wars Outlaws diesen typischen Star Wars Vorspann gar nicht. Ist dir das aufgefallen?
Das ist mir schon aufgefallen. Du hast recht, es hat's nicht. Es haben auch ein paar andere Spiele nicht.
Es hat auch sehr viele andere Elemente nicht, die typische Star Wars Filmproduktionen so haben. Zum Beispiel Jedi. Aber ja.
Ich überlege gerade, die erste Szene im Spiel ist auch nicht im Weltraum.
Nein, ist nicht im Weltraum, richtig.
Ja, genau. Weil nämlich die Star Wars Filme, wenn man wirklich mal drauf aufpasst, jeder Star Wars Film hat die allererste Szene im Weltraum.
Genau. Und dann sieht man ein Schiff und dann sieht man Planeten und dann sieht man den Vorspann oder andersrum. Nee, man sieht erst den Vorspann, dann schwenkt es um, ja.
Ja, ich überlege gerade, ich glaube sogar die Serien fangen mindestens in der ersten Episode alle mit Weltraum auch an.
Kann gut sein, ja.
Ich meine schon, dass die Realserien meine ich jetzt. Clone Wars und so sowieso, die sind da sowieso nochmal was anderes, aber nee, jetzt haben sie schon Star Wars ist eigentlich schon sehr, sehr darauf, aber beim Spielen kannst du das halt auch nicht mehr machen. Es gilt ja auch nicht für jedes Spiel. Also ich meine, es gab ja auch Spiele, die ganz anders waren. Ich denke da jetzt an The Empire Strikes Back fürs NES, das war ja, sagen wir mal so, nicht das komplexeste Spiel. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja, ja, doch, doch. Das war aber nett. Also das führt dich ja schön durch die Story durch, die ja am Ende dann wieder total gekillt wird. Also die haben ganz tolle Ideen und am Ende machen sie alles wieder platt. Wie das ja so, es muss ja in den Kanon passen.
Ja. Wobei ich in den frühen, bei den ganz frühen Spielen haben sie auf den Kanon gepfiffen, sag ich es mal so. Gerade die Umsetzung der Filme direkt waren halt einfach, wir wollten irgendwas zu den Filmen bringen.
Ja.
Und später gab es dann schon den Kanon in den 90ern. So Spiele wie Shadows of the Empire und Rogue Squadron haben sie schon irgendwie versucht, in den Kanon einzubinden, aber nie so. Also Shadows of the Empire definitiv ja, da gab es ja auch Buch und Comic zu, aber Rogue Squadron hat schon sehr viel Freiheiten gehabt. Das war nie so ein 100%iges Kanon-Spiel.
Ja,
gab stimmt. Dann andere Spiele, die natürlich ein bisschen näher am Kanon waren, andere weniger. Da war der Kanon auch ein bisschen flexibler, als er jetzt seit der Disney-Übernahme ist. Der ist ja alles ein bisschen strikter. Wenn auch nicht 100%ig.
Ja, naja, vor allen Dingen seit den neuen Filmen, seit sie einige Lücken gefüllt haben mit offiziellen Filmen.
Ja. Und du müsstest mal in den Comic- und Romanbereich zusätzlich gehen, dann wird's richtig hart.
Mhm. In der Tat.
Sie sind jetzt bei der Star Wars Comic-Reihe, also der Hauptcomic-Reihe, in der Zeit von, also nach Rückkehr der Jedi-Ritter angekommen. Die haben von Zerstörung des ersten Todessterns in Episode 4, bis jetzt die Lücke dazwischen mit Comics gefüllt. Das sind mehreren Comicreihen, die da parallel zueinander liefen. Also da ist schon einiges erschienen. Ja. Plus weitere natürlich, weitere Geschichten in verschiedenen Zeiten und so weiter und so fort. Aber gut, soll heute ja gar nicht Thema sein. Wir wollen nicht zu sehr über Star Wars an sich reden.
Wir wollen aber schon über Star Wars reden eigentlich.
Ja, ja, logisch. Aber wir wollen nicht über das drumherum reden, weil sonst wird es ein bisschen ausschweifender. Wir wollen uns auf Star Wars Outlaws konzentrieren. Das bisher aktuellste Star Wars Videospiel?
Richtig, für die Switch 2 erst am 4. September erschienen.
Genau, aber ich meine auch für andere Systeme letztes Jahr ist es ja also 2024 ist es Ende August für PlayStation 5, Xbox Series und PC erschienen. Hat ja keine Versionen für PlayStation 4 oder Xbox One bekommen.
Genau.
Und es müsste auch darauf blickend das aktuellste Star Wars Spiel sein, weil danach ist nichts mehr erschienen. Also auch irgendeiner anderen Reihe von irgendeinem anderen Hersteller oder sowas. Es gab noch Star Wars Hunters letztes Jahr für die Switch 1. Das kam aber schon im Juni und ist mittlerweile auch wieder abgestellt worden. Das war ein Free-to-Play-Spiel.
Ja, das hat aber niemand sonst gespielt. Weil wenn es keiner kauft, spielt es halt auch keiner länger, als er muss.
Ja, aber es war gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also für so ein Heldenshooter-Ding wie Overwatch und sowas. Im Star Wars, es war nicht so schlecht. Also,
nee, das dafür, bestimmt nicht, aber es hat halt einfach null Marketing gekriegt. Ich habe da kaum was von mitgekriegt von dem Spiel und deswegen ist das natürlich untergegangen.
Also es ist auch für iOS und Android erschienen. Ich weiß gar nicht, ob es da auch abgeschaltet wurde. Ich glaube aber schon. Es hat sogar einen Jugendroman dazu gegeben. Also sowas in der Richtung. Aber ja,
sie haben es bei irgendeiner Direct... Wir müssen aufpassen, sonst wird das hier auch wieder ein Franchise-Podcast.
Ja, sie haben es bei einer Direct angekündigt und dann irgendwie, warum auch immer, nicht mehr weiter beworben. Mehr wollte ich gerade gar nicht mehr sagen. Ja, aber Star Wars Outlaws, aktuellstes Star Wars Spiel, jetzt halt auch für die Switch 2, was ehrlich gesagt mich überrascht hat, als sie es angekündigt haben. Im April, meine ich, müssten sie es in diesem großen Switch-Enthüllungs-Direct auch gezeigt haben, wenn ich mich nicht komplett täusche.
Ja, kann gut sein. Das ist auf jeden Fall schon eine Weile bekannt, dass das kam.
Da gab es noch keinen Termin. Der Termin kam erst ein bisschen später dann. Ich glaube, um den Launch der Switch rum haben sie, glaube ich, einen Release bekannt gegeben für Anfang September. Und ja, jetzt ist es da. Wir haben es gespielt auf der Switch 2.
Genau. Ich habe es getestet für das NMAC und da ist mein Test jetzt auch gerade vor ein paar Tagen erschienen. Könnt ihr lesen. Genau. Ich habe den Test bewusst möglichst spoilerarm gehalten, falls ihr euch wundert.
Ja, finde ich auch gut sowas. Ist bei solchen Spielen auch immer wichtig, weil das ist schon ein storylastiges Spiel auch.
Genau. Also in diesem Podcast können wir nicht versprechen, dass wir so spoilerarm bleiben, wie der Test das ist. Wir reden vielleicht auch über Dinge, die ein bisschen spannender sind.
Ja, das kann definitiv sein, dass es nicht so ganz so spoilerfrei ist. Alternativen Test dazu findet ihr auf Lost Dungeon, also meiner Webseite, also lostdungeon.de. Ansonsten natürlich wie gewohnt n-mac.org, falls ihr da beide Meinungen sehen wollt. Mein Fazit findet ihr aber auch unter dem N-Mac-Test. Das ist da natürlich auch dabei, logischerweise. Genauso wie Eriks Fazit. Also das genau, habt ihr dort auch. Ja, zum Spiel selbst. Was ist eigentlich Star Wars Outlaws? Grob gesagt, ein Action-Adventure von Ubisoft.
Es ist ein typisches Ubisoft-Open-World-Spiel.
Nein, würde ich gar nicht mal sagen.
Würdest du nicht sagen?
Nicht in allen Nein, nicht hundertprozentig. Sie weichen in manchen Punkten schon von der Formel ab.
Oh, da bin ich jetzt aber neugierig. Ich habe nämlich nicht das Gefühl gehabt, aber ja.
Du hast natürlich die klassische Formel in vielen Punkten. Aber
soll ich dir mal kurz sagen, was ich glaube, dass die klassische Formel ist?
Ja.
Du hast einen Questlog. Du weißt genau, wo du als nächstes hin musst, um die Geschichte voranzutreiben. Da hast du einfach einen Dot auf der Karte. Du hast aber auf der Karte auch verschiedenste andere Dots. Und wenn du zu einem von denen hingehst, dann kannst du verschiedenste Nebenquests und vor allem verschiedenste Sammelaufgaben machen. Und im Grunde orientierst du dich im gesamten Spiel über die Karte und die Dots da drauf.
Ja, stimmt. Aber nicht nur Ubisoft, muss man dazu sagen. Aber ja, das ist das, was für Ubisoft bekannt ist. Der Unterschied liegt darin, dass du einige Dots erst bekommst, wenn du die entsprechenden Infos erhalten hast. Das heißt, wenn du ein Gespräch belauscht hast oder irgendwo die Info gefunden hast oder sowas oder zufällig drüber stolperst, kann dir auch passieren.
Genau, irgendwo liegt irgendwo ein Textblock rum und dann findest du plötzlich eine spannende Quest, ja.
Ja, und also du findest diese Punkte nicht einfach nur dadurch, dass du jetzt, was weiß ich, auf irgendeinen Punkt hochkletterst, da dann A drückst und dann dreht sich die Kamera um dich herum und auf einmal sind in der ganzen Umgebung die Punkte enthüllt, die halt da sind. So wie man es von vielen Assassin's Creed Spielen kennt. Da haben sie es ja auch ein bisschen aufgelöst, nicht mehr ganz so extrem. Also auch Assassin's Creed hat sich in der Hinsicht ein klein wenig gewandelt in den letzten Teilen, gerade jetzt bei Shadows nochmal. Natürlich ist das noch ein bisschen stärker an der Ubisoft-Formel dran als Star Wars. Bei Star Wars liegt das, denke ich, auch daran, dass du keine durchgängige Open World hast, wie jetzt zum Beispiel Assassin's Creed, was ja eine Welt ist, sondern dass du auf verschiedenen Planeten, also es sind jetzt, glaube ich, drei Planeten, auf denen eine richtige Open World ist.
Nee, vier.
Und noch zu...
Vier und Kantonika, der Startplanet.
Genau. Nee, Kijimi ist ja auch keine... Also gut, Kijimi ist eigentlich nur die Stadt. Deswegen ziehe ich Kijimi nicht so zu einer hundertprozentigen Open World.
Na gut.
Ja, ist auch eine Open World, du hast recht, aber es ist nicht so viel, so groß wie jetzt Toshara oder Tatooine als Beispiel.
Es ist aber jedenfalls eines von den vier großen Gebieten, die du so im Spiel betreten kannst,
genau,
und dich, wo du dich frei bewegst.
Genau, und das ist halt hier mal der Unterschied. Du hast hier, die Gebiete sind getrennt voneinander. Du hast hier nicht eine riesige Open World. Und ich denke, das ist mit ein Grund, warum Ubisoft hier ein bisschen anders vorgegangen ist. Trotzdem hast du diese Open Worlds, weil zum Beispiel Tschuschara ist ja schon sehr weitläufig, was du da, also das ist der erste freie Planet, bist natürlich davor, bist du in Canto Bight unterwegs, die Stadt.
Genau.
Und also dieser ganze Prolog ist es im Endeffekt, der ist sehr linear gestaltet. Tschuschara öffnet sich dann und auf Tschuschara hat man dann wirklich eine Open World und das ist schon sehr, sehr weitläufig. Kijimi ist halt ein bisschen eingeschränkter, ist auch Open World, aber ein bisschen eingeschränkter als jetzt Tschuschara oder wie gesagt schon Tatooine. Die sind wesentlich größer, auch von dem, wo du bist. Die ganze Welt ist größer. Ich denke, das ist ein Grund, warum sie dieses Klassische nicht eingefügt haben mit, ich gehe an einen Punkt, wie jetzt diese Aussichtspunkte aus Assassin's Creed zum Beispiel, weil die gibt's ja nicht.
Ja,
du kannst aber mit deinem Fernglas dich umschauen. Ich sag ja, nur teilweise Sachen haben sie rausgenommen. Sie haben sie ein bisschen aufgeweicht, die Formel.
Na, es gibt ja einen guten natürlich Grund dafür. Du willst ja einfach die verschiedenen Biome zeigen. Und die gibt's ja nur auf den bekannten Planeten oder eben auf den neuen.
Ja. Im Kern ist es natürlich trotzdem ein typisches Open-World-Spiel. Da muss man sagen, ja, ist es ja nicht nur Ubisoft, die so agieren. Es gibt ja mittlerweile sehr viele. Ich meine, die Horizon-Spiele sind natürlich nicht ganz so heftig wie jetzt ein Assassin's Creed. Aber auch die haben ja ihre, also du hast dann den Punkt auf der Karte, den markierst du dir und dann läufst du dahin mit, weil du weißt, wo der ist.
Ja.
Das haben ja so viele Spiele mittlerweile, wenn Open-World, sogar GTA hat das teilweise. Da ist es natürlich nicht ganz so heftig. In manchen Spielen kannst du es ausschalten tatsächlich. Sogar in Assassin's Creed gibt es Möglichkeiten, das ein bisschen abzuschwächen. Ich weiß es gar nicht mehr, wie es in Star Wars Outlaws ist, wie stark du da runterschrauben kannst. Was du definitiv deaktivieren kannst, sind diese Markierungen fürs Klettern, dass das Stellen leicht gelb hervorgehoben sind.
Ja.
Mit gelben Markierungen.
Wo du gerade dabei bist, du kannst tatsächlich sehr, sehr, sehr viele Einstellungen in diesem Spiel machen, die dir dann zum Besseren oder zum Schlechteren geraten. Also es gibt zum Beispiel beim Klettern auch die Option abzuschalten, dass du von den verschiedenen Sprungpunkten, dass du da erst den Knopf zum Springen drücken musst, sondern du kannst auch einfach in die Richtung gedrückt halten, deinen Stick, und dann springt sie automatisch. Und das ist eine von den Funktionen, die du ausschalten kannst, wenn du damit besser klarkommst. Und ich finde, das ist eine sehr gute Option. Ich habe das kurz ausprobiert und festgestellt, ich finde es richtig doof, wenn ich über die Deckung immer automatisch rüberspringe. Das ist nämlich die gleiche Einstellung. Und habe das dann deswegen gelassen. Aber für Leute, die das einfach viel besser finden und da nicht gut mit zurechtkommen, dass sie dann noch einen zusätzlichen Knopf drücken. Also da bietet das Spiel schon sehr, sehr viele Optionen.
Ja, und da muss man sagen, das ist mittlerweile typisch Ubisoft. Das habe ich schon in einigen Ubisoft-Spielen gemerkt. Also Ubisoft gibt dir sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Auch in der Barrierefreiheit sind die sehr, sehr, sehr umfangreich mittlerweile bei denen.
Mhm.
Also da kannst du in Assassin's Creed, in Far Cry und wie die Spiele heißen, da kannst du so viele verschiedene Einstellungen mittlerweile vornehmen. Star Wars hat das auch alles. Also da muss man Ubisoft wirklich loben, was sie dir an Einstellungsmöglichkeiten für die Spiele geben, die auch ein bisschen beim Gameplay an deine Anforderungen anzupassen. Es gibt zum Beispiel, du kannst ja Sabak spielen, dieses Kartenspiel im Spiel.
Ja, genau.
Also
Kessel-Sabak heißt
Star Wars,
es hier.
Es ist Star Wars Poker. Es gibt es ja auch schon seit ewigen Zeiten in Star Wars. Und du hast die Möglichkeit, beim Sabak zu schummeln, indem du wir spielen ja Kay West, eine Gaunerin, und sie hat so einen kleinen, niedlichen Begleiter namens Nix, einen Mergal. Und der kann ja dann losziehen, um den anderen über die Schulter zu gucken und dass man die Karten von denen erfährt.
Genau.
Das muss theoretisch, also im Normalfall ist es so, dass du im richtigen Moment die Taste drücken musst.
Genau, so ein Quicktime-Event quasi.
Genau, das kannst du deaktivieren. Dann hast du das Quicktime-Event nicht mehr.
Genau.
Aber es kann passieren, dass es trotzdem scheitert. Das ist dann zufallsgeneriert.
Ach, tatsächlich, das ist mir noch nicht passiert.
Ja, dass nichts trotzdem erwischt wird. Ich weiß nicht, ob das eine extra Einstellung ist. Ob du da vielleicht sogar nochmal extra einstellen kannst, ob das immer gelingt oder nicht immer gelingt. Ich habe mir das nicht nochmal angeschaut auf der Switch 2, bin ich ganz ehrlich. Ich habe das damals auf der PS5 mir alles angeschaut gehabt. Und da haben sie halt nichts dran geändert an den ganzen Einstellungen. Das habe ich gesehen und da habe ich nicht weiter ins Detail reingegangen.
Mhm.
Weil das muss man halt wirklich sagen, es ist eine 1:1 Portierung von dem Spiel, das wir letztes Jahr auf PS5 und Xbox Series gesehen haben, in der Gold-Edition. Das heißt, mit allen Zusatzinhalten, die später nachkamen, waren ja 2 oder 3 große Erweiterungen. Bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, ob es 2 oder 3 waren. Nur technisch haben sie natürlich Anpassungen vornehmen müssen. Das ist logisch. Aber da reden wir später drüber. Aber ansonsten ist es identisch das Spiel, das man auf der PS5 oder der Xbox Series oder dem PC bekommt. Ja, also inhaltlich und beim Gameplay. Genau. Jetzt, vielleicht sollten wir auch mal erzählen, was es überhaupt für ein Spiel ist. Wir haben jetzt gesagt, ein Open-World-Action-Adventure nach Ubisoft-Formel.
Genau.
Ja, okay. Ja.
Es ist ja, okay, ein Action-Adventure. Also wenn ihr Spiele kennt, es ist im Grunde so wie ein Zelda. So wie ein 3D-Zelda. Ja. So spielt es sich grundsätzlich. Ne, ihr guckt ja, der Figur über die Schulter, ihr seht sie immer von außen. Ist keine Ego-Ansicht, sondern ihr seht Kay West immer von außen und auch nichts läuft immer neben ihr her. Und ihr könnt die Kamera frei drehen, ihr könnt quasi sie frei bewegen.
Ja, genau. Und ihr schießt halt mit Blaster, ihr habt jetzt kein Lichtschwert oder sowas. Das ist keine Jedi-Story.
Genau, und es gibt explizit gar keine Jedi in dieser Geschichte. Das finde ich beeindruckend für die Star Wars.
Das ist halt eine Gauner-Geschichte.
Mhm.
Ist selten geworden in Star Wars, leider. Und dann auch noch wichtig, das ganze Klettern, Schleichen, Schießen, da kann man schon so Vergleiche zu Uncharted und zu den modernen Tomb Raider-Spielen ziehen.
Ja, auf jeden Fall, ja. Es gibt sehr, sehr lange Klettereinlagen in diesem Spiel und es gibt natürlich auch die obligatorischen Puzzle-Rätsel-Spielchen zwischendurch.
Ja, es gibt sogar lineare Abschnitte, die dann storymäßig einleiten. Und die fühlen sich teilweise so krass nach Uncharted und Tomb Raider an.
Okay, da habe ich keinen heftig. Vergleich.
Das ist schon richtig, richtig. Also, aber im Guten, muss ich sagen. Jetzt nicht irgendwie im Guten. Rein im Guten. Und das finde ich halt schon wirklich großartig. Also man muss wirklich sagen, da haben sie schon rein vom Gameplay, sie haben eine bunte Mischung aus Gameplay, aus bekannten Gameplay genommen. Das ist jetzt keinesfalls irgendwie das großkreative Gameplay-Spiel, sage ich mal so. Aber sie haben es sehr gut zusammengepackt alles und es greift alles gut ineinander.
Ja.
Man kann jetzt nicht sagen, dass da irgendein Element drin sei, das nicht zum Rest passen würde und aufgesetzt wird.
Aber ja, stimme ich dem überein. Ich glaube aber, der allergrößte Punkt, der zieht bei diesem Spiel, warum Leute das Spielen kaufen und mögen, ist, dass es einfach ein Spiel in der Star Wars Welt ist.
Ja, definitiv.
Und das funktioniert tatsächlich sehr gut. Wir kommen an manche Orte, die wir schon kennen. Wie gesagt, es fängt in Canto Bight auf Cantonica an. Die Stadt, die Casino-Stadt aus Star Wars Episode 8.
Mhm.
Das ist auch tatsächlich ganz nett. Da haben wir ein sehr, sehr kleines Open-World-Gebiet, wo wir uns erst aufhalten. Dann kommen wir eben auf einen neu entwickelten Planeten. Toshara heißt der. So Savanne. Aber später kommen wir auch nach Tatooine beispielsweise. Und Weltraum ist natürlich auch ähnlich. Und da fliegen natürlich dann auch die Star Wars Gegner auch einfach wie möglich zu halten.
Genau. Auch Kijimi, den ich schon erwähnt habe, ist ein bekannter Planet, der kam in Episode 9 vor. Das ist dieser kurze Eisplanet, auf dem die da unterwegs sind, in Episode 9. Also die haben wirklich hier die Mischung genutzt, was Neues zu erfinden und Bekanntes zu nutzen. Ich meine, Tatooine ist Pflicht gewesen eigentlich. Man kommt bei einem Star-Wars-Spiel dieser Art eigentlich nicht um Tatooine herum. Muss man mal leider so sagen. Leider ist falsch. Man muss es einfach so sagen.
Ja, das stimmt.
Ja, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich meine, Tatooine ist der prägende, zentrale Planet. Interessant finde ich, dass sie auch Akiva eingebaut haben. Weil der kam im Vorfeld nur in zwei Romanen vor, der Planet. Finde ich schon interessant, dass sie da gesagt haben, sie nutzen einen Planet, der bisher nur in einem Roman drin war.
Die Aftermath-Romanreihe.
Im ersten nur. Und dann auch noch in einem Roman zu, oh Gott, was, zu Episode 9? Und der neue Widerstand, das müsste zu Episode 8 der Roman gewesen sein. Oder zu Episode 9 Vorgeschichte. Ich glaube, Episode 9 Vorgeschichte war das, der Roman.
Okay.
Geht um Poe Dameron und Rey, der Roman, irgendwie so. Ja. Die zwei Romane haben Akiva verwendet. Wenn
genau.
Ich mich recht, ja.
So eine Dschungelwelt.
Ja, genau. Und ja, ich finde es schön, dass wir da so eine bunte Mischung auch haben, auch weil wir dadurch verschiedene, wir haben Savanne, wir haben Dschungel, wir haben Eis, wir haben Wüste, alles abgedeckt, was man braucht.
Genau, Stadt, Gegend, Wasser,
ja.
Das ist alles vertreten. Sehr kalt, sehr heiß.
Gibt es eher auf jedem Planeten, also gibt es ja Siedlungen, auch verschiedene. Toshara hat eine Hauptstadt, aber auch noch eine kleinere Siedlung und so eine imperiale Basen finden wir. Also da ist schon einiges drin. Wir kommen auch ins Weltall natürlich, sind im Raumschiff unterwegs.
Wo du gerade imperiale Basen sagst, das Spiel spielt zwischen Episode 5 und 6. Also das ist tatsächlich die Hochzeit des Imperiums im Grunde, bevor das in Episode 6 ja wieder eingestampft wird von unseren Helden des Films.
Die die Hochzeit ist es eigentlich nicht. Die Hochzeit ist ja eigentlich vor Episode 4, die Dark Times, nachdem es Imperium Kontrolle übernommen hat, der Widerstand erst langsam sich entwickelt und so.
Ja, gut, okay, ja. Sehe ich ein, aber die spannendere Zeit ist natürlich die, wo es Rebellen gibt, die es hier natürlich auch gibt, die aber eben versteckt sein müssen. So.
Genau, Episode, eigentlich ist die Hochzeit des Bürgerkriegs.
Ja, ja.
Ja,
genau.
Die von Episode 4 bis Episode 6 halt geht. Aber ja, es ist, finde ich, ein sehr gut gewählter Zeitpunkt, weil auch zwischen Episode 5 und 6 jetzt nicht so viele Geschichten angesiedelt sind, die, sagen wir mal, nichts mit den Haupthelden zu tun haben. Gibt es natürlich durch Comics, Romane auch,
klar,
darf man nicht vergessen, da gibt es einiges richtig Interessantes. Aber finde ich sehr schön, weil gerade im Videospielbereich hat man sowas dann doch eher etwas seltener gehabt.
Es ist natürlich auch einfach die, ich sag mal, die sicherere Wette. Ne? Wenn du jetzt irgendwie eine Zeit gewählt hätten, die zwischen Episode 8 und 9 liegt, so, dann weiß ich nicht, wie gut das angekommen wäre. Aber die Zeit der ersten drei Filme, also Episode 4 bis 6, die ist ja einfach grundsätzlich von den meisten gemocht. Deswegen ist es die sicherere Wette, da irgendwas spielen zu lassen.
Ist es auch. Ich meine, die Star Wars Jedi-Spiele, die ja auch erschienen sind, sind bewusst ein Stück vor Episode 4, also in den Dark Times, angesiedelt. Und auch das ist eine relativ sichere Wette, weil du hast genau diese Zeit, das Imperium ist stark, die Rebellen sind erst noch im Stehen und so weiter. Das sind die Zeiten, in denen Videospiele sinnvoll sind. Wenn du jetzt ein Videospiel in genau die Zeit packst, die du sagst, irgendwann nach Episode 7, dann musst du schon bewusst darauf gehen und die mit irgendwie anderen Elementen ziehen, weil es verkauft sich nicht alleine durch die Zeit, Ära, der Star Wars Ära, in der es angesiedelt ist.
Ja, genau.
Da kannst du eher in die Zeit vor der Prequel-Trilogie gehen und da was ansehen, wie damals Knights of the Republic zum Beispiel.
Oh ja,
großartig. Und da was reinpacken. Ja. Da wird ja auch ein Star Wars Spiel erscheinen von hier Quantic Dream. Die werden in die High Republic gehen.
Oh, sieh an, das wusste ich nicht. Aber wenn ihr was zu Knights of the Old Republic hören wollt, hört Episode 485.
Genau, da haben wir im Podcast drüber gesprochen, über die beiden Teile. Wir haben auch gar nicht viel zur Story von jetzt Star Wars Outlaws erzählt. Ich meine, wir haben gesagt, wir spielen Kay West, eine Gaunerin, eine Möchtegern-Gaunerin, muss man ja sagen.
Naja, am Anfang noch. Was macht dich denn zu einem Gauner? Was macht dich zu einer Gaunerin?
Ich sage am Anfang.
Sie ist schon eine Gaunerin, weil sie gaunerisch denkt.
Ja, genau, sie ist schon eine Gaunerin, sie geht ja auch Diebstähle, aber sie ist nicht sehr erfolgreich.
Nein, das nicht, das stimmt. Aber trotzdem
eine,
ist sie schon
eine erfolglose Gaunerin.
Ja. Aber trotzdem total liebenswert. Also das macht zu keinem Zeitpunkt habe ich gedacht, oh, die spielen finde ich richtig doof jetzt.
Ja. Man muss sagen, sie ist vom Sympathiefaktor eine Han Solo oder Lando Calrissian, die ja auch Schurken sind.
Ja.
Und im Sympathiewert ist sie genauso.
Ja.
Angesiedelt.
Sie ist also, aber schon noch sympathischer als Han Solo im ersten Film. In Episode 4. Also
Han Solo braucht ja bis zum Ende des Films, bis er wirklich sympathisch, bis er nicht mehr, schon auch in Episode 5 hat er noch so seine Momente, in denen man sich denkt, boah, bist du ein Idiot.
Ja.
Da mag man ihn aber leider, mag man ihn aber schon zu sehr, um sagen zu können, du bist jetzt nicht sympathisch.
Ja.
Ja. Nee, aber Kay West ist sehr früh, finde ich, sehr sympathisch. Was man sagen muss, auch von ihrem kleinen Haustierbegleiter von Nix verstärkt wird.
Der heißt nichts, das musst du dir mal reinziehen. Das ist im Deutschen einfach so witzig, in fast allen Sätzen, die du mit diesem Wort bildest.
Ja, aber der trägt viel dazu bei, weil der ist einfach putzig, liebenswert. Und der Umgang der beiden miteinander, der ist so toll in diesem Spiel. Klettert Kay, springt der ihr auf den Rücken in manchen Szenen. Ja. Und dann läuft er halt einen alternativen Weg oder sowas.
Die Animationen sind wirklich sehr, sehr charmant gemacht, ja.
Genau. Und dann, wenn die halt einfach nur miteinander, wenn sie anfängt, mit ihm zu reden, einfach weil sie irgendwie labert, redet die mit ihrem Haustier dann, kommentiert es halt.
Ja.
Das ist einfach so gut umgesetzt, dass, ja, das trägt viel zur Charakterbildung von der Figur bei und.
Genau, also gerade das
mag man.
Gerade, dass sie redet, und das tut sie übrigens wahlweise in Deutsch oder Englisch, ne? Also Englisch ist Standard, aber sie kann auch in Deutsch reden, wenn ihr das wollt.
Ja, oder in etlichen anderen
oder
Sprachen.
Du kannst ja
auch
genau.
Französisch, Spanisch oder sowas runterladen. Wenn du willst, Koreanisch, Chinesisch. Richtig.
Und dadurch hören wir sie aber auch relativ viel reden. Obwohl es in großen Teilen des Spiels ein Schleichspiel ist. Also, ne, wir können natürlich auch immer irgendwie ganz blazing, also da voll ballern durch die Gegend rennen. So, das funktioniert auch einigermaßen. Aber das Spiel möchte lieber ein Schleichspiel sein. Das zeigt es auch relativ deutlich. Und trotzdem redet sie dann immer. Ne? Sie sagt sowas wie, oh, jetzt müssen wir aber besonders leise sein, Nix. Und du denkst dir, ja, dann sei doch einfach leise. Aber es ist trotzdem irgendwie charmant.
Ja, das ist auch, wie sie sich immer wieder aufspielt. Nur noch das eine, dann kriegt der große Glücksfall Nix und sowas.
Ja, ja, ganz genau.
Das ist einfach super, weil sie halt immer irgendwie sich in die, ja, in eine missliche Lage bringt.
Ja, das ist richtig. Ja. Sie hat halt auch häufig Pech, muss man sagen. Und das macht sie halt auch so sympathisch, weil wir versuchen natürlich immer, wir wollen ihr immer irgendwie das Beste und das klappt einfach nicht oft.
Ja, genau. Und das ist halt auch das, was die Story ausmacht. Es geht um sie, die Erfolg, sie will erfolgreich sein. Sie will eigentlich, will sie nur eine erfolgreiche, einen guten Kugel landen, um gut leben zu können, um reich zu sein, vielleicht ein bisschen berühmt zu sein, erfolgreich zu sein.
Ja, und genau.
Dafür versucht sie halt immer wieder was, bringt sich natürlich dann gerade am Anfang vom Spiel in eine absolut super missliche Lage, weswegen sie Kanto bald verlassen muss, was sie in eine noch größere missliche Lage bringt. Und ja, die Story entwickelt sich immer weiter und dann wird's, ich will nicht zu viel spoilern, aber in was sie da immer wieder dann reingerät, gerade in der Hauptstory und wie, was da halt passiert, das ist so, ja, es ist jetzt nicht die kreativste Story oder die was weiß ich, aber es ist eine schöne Popcorn-Story, eine Star Wars-Story halt einfach. Die ist unterhaltsam, die ist witzig, die ist spannend. Da braucht man jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, das Einfallsreichste oder das Tiefgründigste an Geschichte. Das funktioniert einfach hier. Und es funktioniert gerade dadurch, dass es Star Wars ist.
Ja.
Ja. Und ja, dann dazu kommen natürlich auch die ganzen Nebensachen, die man erlebt. Es gibt ja etliche Nebenquests, die eigene Geschichten erzählen. Dann gibt es das mit den Syndikaten. Das darf man ja auch nicht vergessen. Die Syndikate sind ja auch so ein wichtiger Faktor.
Das ist tatsächlich ein sehr, sehr interessanter, vielleicht sogar einer der interessantesten Faktoren dieses Spiels. Es gibt halt mehrere Syndikate und du kannst dich mit denen gut stellen oder schlecht. Was relativ einfach ist, ist dich mit all denen schlecht stellen, indem du wildschießend um dich ballerst, so. Dann mögen dich nach kurzer Zeit keine von denen mehr. Wenn du aber Aufträge erledigst, und das ist halt so ein bisschen schwierig tatsächlich am Anfang bist du bei allen relativ neutral. Das heißt, die mögen dich noch nicht. Das heißt, sie lassen dich nicht zu sich rein. Und du musst aber Aufträge für sie erledigen, um deinen Ruf bei ihnen zu verbessern. Und es ist nicht selten der Fall, dass du beispielsweise beim Pike-Syndikat einen Auftrag erledigen sollst, wo du den Crimson Dawn irgendwas klaust. Und dann klaust du halt bei den Crimson Dawn was. Und das ist der Teil, wo Schleichen wichtig ist, weil wenn du da nämlich erwischt wirst, dann findet dich Crimson Dawn plötzlich doof. Also schlechter als vorher. Und Pike findet dich natürlich besser. Und es hält sich einigermaßen die Waage. Wenn du aber nicht erwischt wirst, dann findet dich hinterher nur Pike besser und Crimson Dawn bleibt auf seinem Level. Und so kannst du dich dann tatsächlich auch bei diesen verschiedenen Fraktionen nach oben arbeiten. Und es gibt auch tatsächlich Boni dafür, wenn du dich in diesen Fraktionen nach oben arbeitest. Der beste Bonus ist tatsächlich, wenn du den, ich glaube, gut heißt die Stufe, also die nicht mehr neutral, sondern sie mögen dich ein bisschen Stufe erreichst, weil dann kannst du nämlich in deren Gebiete rein, ohne dass alle dich angreifen. Und das ist ein echt großer Gewinn.
Ja. Dazu kommt, dass du auch wirklich Boni dir abholen kannst in deinem Lager, so kleinere kosmetische Inhalte für deine Waffe zum Beispiel oder sowas, neuen Skin oder so.
Nicht nur kosmetisch, wenn du tatsächlich mit denen am allerbesten stehst, dann gibt's auch tatsächlich nützliche Sachen, sowas wie besser schleichen oder so.
Ja. Genau. Und es ist sehr schwer, sich wirklich mit allen gleichzeitig gut zu stellen, weil es halt immer irgendwie einen Grund gibt, warum dann doch irgendwas schief geht und man sich da doch mit einer, der verscherzt.
Ja, hast du mal neu geladen, weil du irgendwo erwischt worden bist und dein Ruf runterging? Ich hab das gemacht.
Ja, einmal habe ich es nicht gemacht. Ja, hab mich dann doch zu sehr gestört gehabt und da habe ich gesagt, nee, das kann ich nicht stehen lassen, das ist mir zu doof. Aber man muss auch sagen, man kann sich theoretisch nicht so schnell endgültig verscherzen, was auch daran liegt, dass die Syndikate zum Teil für die Story zu wichtig sind. Also du hast mit den Syndikaten auch in der Story zu tun und wenn du es dir komplett mit denen verscherzen würdest, sodass es gar nichts mehr geht, dann würde man in der Story wahrscheinlich irgendwann festhängen. Es ist aber so,
ich glaube dass nicht. Ich glaube, es geht tatsächlich immer. Aber es kann durchaus schwerer werden, ja.
Es kann schwerer werden, weil wenn du dich mit einer zu sehr verscherzt hast und du in deren Gebiet rein musst, musst du halt dann einen alternativen Weg finden und dann greifen die dich auch sofort an, wenn die dich entdecken und schießen auf dich.
Ja.
Das kann halt sehr kritisch sein. Es kann sogar so schlimm werden, dass sie dich sofort angreift, auch wenn du nicht in deren Gebiet bist. Sie sehen dich und greifen dich an, einfach weil sie dich nicht mögen. Und das kann das schon heikel machen. Da bist du in der Open World unterwegs, willst einfach nur die Mission erfüllen, die du gerade hast. Und auf einmal fährst du an ein paar Pikes vorbei, die dich hassen und du wirst angegriffen.
Wenn du tatsächlich mit denen am ganz, am allerschlechtesten stehst, dann schicken die sogar Trupps los, um dich zu suchen und zu ärgern.
Ja, ganz genau. Das ist halt, das kann es schon erschweren. Es gibt auch Hauptquests, bei denen man Entscheidungen fällt, die darauf Einfluss haben, mit wem man sich gut stellt. Beispiel, ganz früh im Spiel kriegt man eine Info und da kann man dann entscheiden, wem man diese Info gibt. Und je nachdem, wie man sich entscheidet, stellt man sich dann mit zwei der Syndikate, also da verändert sich dann die Beziehung zu zwei Syndikaten.
Genau.
Wobei man in dem Fall, den ich gerade sage, sich nicht mit einem der beiden schlechter stellen kann. Da geht es nur darum, ob das eine bei dem einen Syndikat sehr weit steigt oder ob bei beiden nur ein Stückchen steigt.
Genau.
Aber trotzdem, es gibt solche Entscheidungen, muss man halt hin und wieder fällen, auch in den Quests. Und das macht hier viel aus bei diesem ganzen Syndikatsystem, das sehr eng in diese Story involviert ist. Ja, genau.
Ja.
Was
haben wir noch nicht? Vielleicht noch ein bisschen was zu den Waffen. Grundsätzlich ballert sie immer mit ihrem Blaster. Man kann den aber pimpen. Also es gibt sehr, sehr viele Optionen, wie man diesen Blaster verändern kann, aber sie hat fast immer einen Blaster dabei, was natürlich auch hervorragend zu dem Bild von Han Solo, was wir im Kopf haben, passt. Weil sie einfach, ne, so ein Schurke hat einfach einen Blaster. Ne? Sie kann nicht irgendwie auf Raketenwerfer wechseln dauerhaft. Zwischendurch findet sie ab und zu mal andere Waffen, wie die E-11 Sturmgewehr der imperialen Truppen zum Beispiel oder auch mal einen Granatenwerfer oder auch was anderes. Aber das sind immer nur temporäre Dinge. Und eigentlich hat sie immer nur ihren Blaster dabei.
Kurzes Einwerfen.
Klar.
Weil das fand ich mich sehr interessant. Die temporären Waffen kannst du ja trotzdem behalten, auch wenn du mit dem Blaster wieder schießt.
Die aber immer nur ja eine, ja.
Genau, eine. Und sobald sie leer ist, kannst du nichts damit anfangen.
Ja.
Das ist eine Änderung gegenüber dem ursprünglichen Spiel.
Ach was?
Nicht in der Switch 2-Version, die kam schon in der PS5-Version später per Patch dazu.
Ja.
Ursprünglich, ich habe das Spiel ja damals gespielt, bevor es erschienen ist. Ein paar Tage vorher schon. Auch getestet auf der PS5.
Mhm.
Und ursprünglich, auch in der Release-Version noch damals, war es so, sobald du hattest so eine Waffe in der Hand und sobald du, sagen wir, eine Leiter hochgestiegen bist, hast du sie einfach fallen lassen. Du hast die Waffe nicht dauerhaft, du konntest die nicht mitnehmen, diese Waffen.
Oh, na gut.
Die hat die nicht irgendwo befestigt oder sowas. Du hast die Waffe wirklich nur in dem Moment nutzen können, in dem du da warst. Sobald du irgendwie falsche Aktionen durchgeführt hast, ist die Waffe weg gewesen.
Ja, okay, das ist natürlich schon bitter, ja.
Das haben sie halt dann später doch noch angepasst, weil das war schon ein sehr nerviger Kritikpunkt. Dass wenigstens eine Waffe jetzt geht, finde ich vollkommen ausreichend. Das passt auch dazu, wo sie die Waffe befestigt. Mehr wäre nicht praktikabel für sie.
Richtig.
Also für Kay.
Ja.
Und so hast du die aber dabei immer noch. Und sobald sie leer ist, wirfst du sie halt weg, logischerweise. Dann hast du halt keine Munition mehr und du kriegst ja nicht so ohne weiteres Nachfüllmunition. Soll ja auch vorwiegend dich auf deinen Blaster und eventuell auf den Nahkampf verlassen, während du dich schleichend dich an Gegner anschleichst oder sowas. Ja. Gut.
Man könnte sagen, sie halt nur eine zusätzliche Waffe, weil es viel realistischer ist, weil sie ja gar nicht so viel Platz hat, nur mehr als eine Waffe mit sich rumzutragen. Aber sie trägt sonst was für anderen Kram mit sich rum, weil, wie gesagt, Ubisoft-Spiel, man sammelt einen möglichen Kram unterwegs ein und das hat also sie alles problemfrei dabei.
Ganz ehrlich, das gilt nicht für Ubisoft-Spiel. Guck dir Zelda an, guck dir was weiß
natürlich,
ich was an.
Ja,
das ist in
ja.
allen Videospielen. Ja, das ist ja. Videospiel.
Richtig, ja, ja, ist richtig.
Also, die haben halt bodenlose Taschen, aber nur für bestimmte Sachen.
Ja, genau. Wo wir gerade beim Pimpen waren, es lässt sich nicht nur der Blaster pimpen, sondern auch praktisch alles andere, was du im Spiel benutzt oder siehst. Also ihre Klamotten beispielsweise lassen sich pimpen, ihr Begleiter Nix lässt sich pimpen. Der, haben wir noch gar nicht erwähnt, der, wie heißt das Ding, Racer, dieses Motorradding.
Der Gleiter.
Der Gleiter, danke
schön. Der Hovergleiter.
Der lässt sich natürlich auch pimpen in verschiedenster Variante. Und das ist auch eine ganz tolle Erfindung, ehrlich gesagt. Dieser Gleiter funktioniert genauso wie in allen anderen Open-World-Spielen auch das Fortbewegungsmittel, was nicht Schnellreise ist. Du rufst es über einen Knopf, in diesem Fall ist es Steuerkreuz nach rechts, und dann kommt das Viech angefahren, dann kannst du damit durch die Gegend rasen. Und auch in den großen Gebieten, wie dem Startplaneten Toshara, da bist du dann innerhalb von, ich sag mal, 4 bis 5 Minuten von einem Ende bis zum anderen Ende gerast. Also so richtig riesengroß sind die Gebiete nicht, wenn du diesen Gleiter benutzt. Der Gleiter ist aber auch sehr schnell und wenn du damit gegen Stein fährst, dann tut sie sich auch ordentlich weh, was ich sehr geil finde, ehrlich gesagt. Also du musst schon aufpassen, du kannst nicht einfach blind durch die Gegend reiten. Das ist auch kein Pferd, was irgendwie dem Weg folgt, sondern du musst schon aufpassen, wo du lang fährst. Und du kannst natürlich auch dein Raumschiff noch pimpen, aber das haben wir noch gar nicht erwähnt, ne?
Ja, das Raumschiff ist genau. Mit pimpen, du meinst ja, dass man es verbessern kann.
Ja, du kannst Dinge ändern und austauschen, ja, genau.
Genau, man kann nämlich auch optische Anpassungen vornehmen teilweise. Einige Sachen verändern aber halt auch die Werte. Das geht beim Raumschiff vor allem, dass du besseren Antrieb, bessere also Laser und so weiter installierst, sowas in der Richtung.
Genau, bessere Schilde vor allem.
Ja. Ja, das Raumschiff. Man kann mit dem Raumschiff ab einem bestimmten Punkt relativ früh eigentlich sogar im Spiel, wenn man der Story folgt und sich nicht zu sehr auf Nebensachen konzentriert und zuerst mal 20 Stunden die Story ignoriert. Das geht auf Toshara.
Das ist korrekt, ja.
Besonders, wenn man, keine Ahnung, 5 Stunden bei Sabak verbringt. Ist mir passiert tatsächlich. Ich hab scheiß 5 Stunden am Stück Sabak gespielt.
Krass. Da bist du wahrscheinlich gleich geworden. Ich bin
bescheuert eigentlich.
Ja.
Aber das ist mir schon auch in Red Dead Redemption damals passiert, dass ich so ein bescheuert in diesen ganzen Minispielen gefangen war. Aber gut.
Das Raumschiff heißt Bahnbrecher auf Deutsch, was ich einen sehr geilen Begriff finde. Im Englischen heißt es Trailblazer, das haben wir schon ein paar Mal gehört, aber Bahnbrecher habe ich wirklich noch nie gehört vorher, finde ich immer cool. Die Raumschiffnamen von Star Wars HeldInnen finde ich immer super gut. Da sind sehr schöne Sachen dabei.
Ja, stimme ich auch zu. Ja, im Weltraum, also das ist nicht so, dass wir jetzt fließend in den Weltraum fliegen, da gibt es dann einfach so eine Ladesequenz, also eine Zwischensequenz, eine Startsequenz, aber es geht doch dadurch doch fließend über. Es ist nicht so, dass ein Ladebildschirm oder dazwischen gepackt wird.
Ja, es fühlt sich
lädt halt
dynamisch an.
In dieser Zwischensequenz, ja. Und dann sind wir im Weltraum, fliegen durch mit dem Raumschiff rum, gibt auch Dogfights und sowas. Es ist jetzt kein Simulator oder sowas. Also in Star Wars, wie hieß das? Squadrons hieß es, glaube ich.
Rogue Squadron.
Nee, nicht Rogue Squadrons, das war das letzte Spiel, das in diese Richtung ging, das vor ein paar Jahren. Oder halt auch ein Rogue Squadron, wobei Rogue Squadron schon ein bisschen arcadiger war, oder eine TIE Fighter und X-Wing ist es jetzt nicht. Aber das ist auch gar nicht schlimm, ich finde es vollkommen ausreichend, was es da bietet. Es steuert sich gut, das Raumschiff, man hat einige Möglichkeiten, man kann schön Kämpfe austragen, Quests im Weltraum erfüllen, darf da auch auf Raumstationen landen.
Genau.
Ja, nö, finde ich vollkommen ausreichend. Es ist nicht so, dass man jetzt viel im Weltraum unterwegs ist, aber es ist schon sehr schön. Da möchte ich kurz eine Sache erwähnen, die mich damals bei der PS5-Version ausgebremst hat. Es gab nämlich so einen Bug, einen heftigen Bug in der PS5-Version.
Ja.
Und zwar hat der dazu geführt, dass man, ich glaube, nachdem man im Weltraum war, nicht mehr landen konnte.
War's. Das ist relativ doof,
aber
ja.
Aber erst ab einem bestimmten Punkt im Spiel. Du konntest auch nicht mit Schnellreise irgendwie. Das war das. Bis halt, das war ein Game-Breaking-Bug. Ganz klarer Game-Breaking-Bug. Du konntest nicht mehr weiterspielen. Und das Harte war, dass der Bug bekannt wurde, erstmal nur für die PS5-Version. Später gab es Berichte, dass es auch bei der Xbox und PC aufgetreten ist, da aber deutlich seltener. Vor allem betroffen war die PS5. Warum? Weiß man nicht. Es lag wohl daran, dass aus irgendeinem Grund zeitweise eine veraltete PS5-Version im Store verfügbar war. Das Ganze ist nämlich vor Release aufgetreten, weil man konnte ja, wenn man die entsprechende Vorbesteller-Edition, also Edition vorbestellt hatte, ich glaube 3 Tage vorher spielen.
Ja, genau.
Also schon am 27., am 30. August damals. Und das Ganze ist aber erst aufgefallen, nachdem die es halt da schon vorher spielen durften, schon gespielt hatten. Einige sogar schon einige Stunden.
Mhm.
Also viele Stunden. Weil es musste natürlich erstmal Spieler geben, denen das aufgefallen ist, logischerweise. Es musste ja den ersten Personen auffallen, die es spielen.
Ganz genau.
Ja, und dann hat Ubisoft aber gesagt, da wissen wir nicht, wie wir das lösen. Und wir haben jetzt einen Patch veröffentlicht, aber zur Sicherheit solltet ihr nochmal von vorne anfangen. Wir können nicht ausschließen, dass der Fehler bei alten Spielständen trotzdem noch auftritt.
Das haben wir zum Glück auf der Switch 2 nicht so erlebt.
Nein, es gibt es auf der Switch 2 nicht mehr. Die haben es mittlerweile auch auf der PS5 so behoben, dass du mit den alten Spielstellen anscheinend weiterspielen kannst. Ich habe den Bug selbst noch nie erlebt. Ich habe nur deswegen nicht weitergespielt, weil ich es eben nicht wusste und erst genau wissen wollte, muss ich jetzt wirklich von vorne anfangen, nach über 30 Stunden Spielzeit? Oder kann ich mit dem Spielstand doch weiterspielen? Weil ich hatte ehrlich gesagt keinen Bock nochmal von vorne anzufangen damals.
Ja.
Ich habe, wie gesagt, ich habe das Spiel vorab bekommen. Ich habe es auch vor dem 27. schon gehabt, also vor diesem Vorbesteller-Dings. Und hatte halt bis zum Bekanntwerden des Dings das Spiel schon sehr weit durchgekloppt und sehr viele Stunden in dieses Ding investiert. War aber noch nicht ganz durch mit.
Mhm.
Und da habe ich so gedacht, oh, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Weil das alles nochmal spielen, hatte ich echt keine Lust drauf. Und ich
finde auch, das ist nicht so ein Spiel, was du noch ein zweites Mal spielen würdest. Weil dafür ist es nicht abwechslungsreich.
Ja.
Also dafür ist es zu linear.
Ja, stimmt. Aber da muss ich sagen, eingeschränkt jetzt. Ich habe es eine ganze Weile nicht mehr gespielt jetzt. Ich habe es auch immer noch nicht beendet. Ich war nachdem das war raus, hatte es für meinen Test schon soweit, dass ich den Test dann hatte und habe dann gesagt, okay, ich spiele es nochmal. Habe es aber nicht viel gespielt da nochmal. Durch die Switch 2 Version bin ich jetzt wieder voll drin gewesen. Ich habe auf der Switch 2 Version einige Stunden verbracht, hatte wieder sehr viel Spaß damit. Was daran liegt, dass ich habe die Sachen, ich weiß zwar noch die Sachen, aber da es jetzt ein Jahr her ist, dass ich genau diese Sachen gemacht habe, ist es nicht mehr so schlimm. Also ich denke, es ist kein Spiel, wenn ich es einmal durch habe, dass ich es nochmal spielen würde, aber es ist auch nicht ganz so schlimm, es jetzt nochmal von vorne auf der Switch 2 anzufangen, weil es einfach mir persönlich Spaß macht, dieses Spiel zu spielen. Ich mag das Spiel sehr gerne und es ist nicht fehlerfrei, sage ich direkt. Es ist auch nicht das beste Spiel, das je erschienen ist, aber ich mag's und deswegen sage ich halt auch, ja, aber trotzdem, der Bug war schon sehr heftig und hat mir halt damals die Motivation geraubt.
Ja, verstehe ich.
Wir sollten aber weiterkommen. Ich will jetzt nicht zu viel daran hängen. Was wir noch vergessen haben, ist, wie wir neue Fähigkeiten für Cave freischalten.
Oh, das ist geil. Ja, weil wir schalten nämlich neue Fähigkeiten frei, wie wir es in einem Pen-and-Paper-Rollenspiel auch machen würden, indem wir Dinge machen. Und das finde ich total gut. Also, wir haben immer bestimmte Vorgaben, wie viele Aktionen einer bestimmten Art wir brauchen für bestimmte Fähigkeiten, aber wenn wir die gemacht haben, dann kriegen wir eine neue Fähigkeit. Das hat nicht immer was damit zu tun, was wir tatsächlich an Fähigkeit kriegen, aber häufig eben schon. Beispiel, wenn wir in diesem Gleiter unterwegs sind, haben wir nach kurzer Questreihe die Möglichkeit, einen Geschwindigkeitsschub zu machen und dieser Geschwindigkeitsschub beschleunigt unseren Gleiter und dann haben wir eine neue Fähigkeit, nämlich wenn wir mit diesem Geschwindigkeitsschub einen Sprung machen, der 60 Meter oder weiter ist, dann dürfen wir fortan mit dem Gleiter auch springen, was wir vorher einfach nicht konnten. Und da willst du natürlich dann diesen Sprung schaffen, 60 Meter oder länger, um dann auch diese Sprungfähigkeit freizuschalten. Und das finde ich halt schon ziemlich cool. Und es ist mit vielen anderen Fähigkeiten im Spiel auch so.
Ja. Und das ist halt dieses, das läuft über die Ausbilder, ja, also die Charaktere, die man kennenlernt und finde ich schon ein sehr interessantes System einfach, was sie da sich ausgedacht haben. Im Endeffekt ist es nichts anderes als ein Skilltree, für den du Bedingungen erfüllen musst. Nur, dass du halt nicht einfach nur Skillpunkte sammelst, sondern, ja, wie gesagt, Bedingungen erfüllen musst. Manchmal musst du auch Gegenstände sammeln. Ich mag es trotzdem sehr gerne.
Ich auch, weil es hängt halt im Grunde an diesen Experten. Also du hast halt, der Skilltree sagt nicht, das ist dein Baum für Magie und das ist dein Baum für Kampf, sondern du hast bestimmte Experten für bestimmte Sachen, und kannst dann einfach deren Fähigkeiten quasi lernen. Weil die haben immer, ich glaube, die haben immer 6 Fähigkeiten, die du über sie lernen kannst. Und das ist dann zum Beispiel eben Gleiterfahren oder Hacking, haben wir noch gar nicht erwähnt. Hacking ist ja, also du hast ja mit Nix im Grunde sowieso so ein Tool, wo du über Fernsteuerung alles Mögliche machen kannst. Kannst aber mit Hacking auch noch andere Sachen wieder machen. Aber das ist tatsächlich eher lokal. Das ist nicht über Funk, sondern du musst dann zu den Orten hingehen, wo du hackst. War das wirr? Ja, es war wirr, ne?
Man war es, glaubst du, verständlich.
Okay. Also Hacking ist jedenfalls auch eine wichtige Fähigkeit. Das ist, im Grunde ist es nur so ein, ja, wie heißt das Spiel, Moment, ich komme gleich drauf. Sag mal was anderes, ich komme gleich drauf.
Ja, also Hacking ist halt an vielen Stellen nützlich, um an Infos zu kommen, um Geld zu bekommen, um weiterzukommen und so weiter und so fort. Es gibt natürlich auch Schlossknacken, was man mit so einem Stick macht. Das ist eine der ersten Sachen, die man lernt. Das ist ein kleines Rhythmusspiel.
Das ist ein Stick, den sie in ihren Haaren hat, was ich sehr cool finde.
Ja, das ist ein Datenstick. Ein typisches Star Wars Datastick eigentlich, den sie da hat. Und mit dem knackt sie dann die Schlösser. Es funktioniert halt über ein Rhythmusspiel. Man kann da Hilfen für aktivieren und auch die, wie empfindlich das ist, abwächen. Das heißt, wenn man mit Rhythmus nicht so gut klarkommt, geht das dann trotzdem.
Genau. Also
das kann man alles so einstellen in den Einstellungen, dass das für jeden spielbar ist. Nicht jetzt der beste Rhythmus, die beste Rhythmus können notwendig ist.
Mastermind heißt das Spiel.
Ja.
Kennst du das? Das ist, also moderne Leute kennen die Art Spiel, weil Wordle das auch benutzt. Du hast eine Reihe von Dingen und musst quasi Buchstaben erraten, und bei Masterminds waren es dann halt eben Symbole. Hier sind es auch Symbole, wenn du willst. Du kannst auch tatsächlich auch wieder hier Zahlen einstellen statt Symbolen. Und dann musst du halt raten, in welcher Reihenfolge welche Symbole da quasi die richtigen sind und den Code quasi erraten. Mhm. Und das funktioniert hier tatsächlich sehr, sehr gut. Das ist ein nettes Spiel. Auch das kannst du dir wieder in den Einstellungen einfacher machen. Also wenn du auf irgendwas von diesen ganzen Minispielen keinen Bock hast, brauchst du die alle nicht zu spielen. Das ist sehr cool.
Ja. Und das mag ich. Das ist, ich finde es so gut, wenn man solche Sachen, du kannst ja auch einen Schwierigkeitsgrad einstellen. Da gibt es ja sehr, ich glaube, 4 oder 5 Schwierigkeitsgrade hat das Spiel, weil ich es sehr mag, weil dadurch ist es halt wirklich zugänglich.
Das sind aber auch nur Voreinstellungen, und in all diesen Einstellungen kannst du dann jeweils nochmal diese ganzen Dinge separat ändern. Also ob du mehr Lebensenergie haben willst, ob du leichter entdeckt werden willst, ob die Gegner weniger Lebensenergie haben sollen. All solche Sachen kannst du halt auch noch einstellen. Also es ist wirklich sehr, sehr offen.
Genau, und das ist
total cool.
Ja, und das ist halt ein benutzerdefinierter Schwierigkeitsgrad.
Ja.
Haben auch immer mehr Spiele, ist mir aufgefallen.
Ja. Ja.
Also,
weil es ja auch einfach Sinn hat. Ne? Eines der besten Beispiele für einen Sinneswandel diesbezüglich war Celeste. Weil bei Celeste haben die Entwickler ursprünglich gesagt, nee, Schwierigkeitsgrade wollen wir nicht, brauchen wir nicht, sollten wir nicht einbauen, weil das Spiel ist genau so, wie es ist, schwierig, und es ist genau so perfekt. Und dann haben die aber sich durch Playtesting und durch Beratung haben die sich quasi diese Schwierigkeitseinstellung, die sie jetzt im Spiel haben, dann geholt und sind dafür sowas von gefeiert worden, weil das Spiel einfach echt schwer ist und manche Leute damit nicht klarkommen, und du schließt halt Leute aus, und die sind dann dazu übergegangen zu sagen, nee, wir wollen lieber, dass alle Leute das spielen können, auf die Art, wie es ihnen am besten gefällt. Nee, bei Celeste kannst du das ganze Spiel ja auf halbe Geschwindigkeit stellen beispielsweise.
Wusste ich nicht, ehrlich gesagt, ich habe Celeste Celeste nicht gespielt, weil es für mich immer als eins der bockschweren Spiele galt.
Genau, und aber kannst du halt alles ändern.
Drauf.
Also, ne, deswegen,
wusste ich nicht.
Das ist halt einer der besten Sinneswandel diesbezüglich. Ist eine schöne Geschichte im Grunde. Mhm. Und viele andere haben das inzwischen auch so eingesehen. Ne? Also, ja, ich finde das Spiel zwar so am besten, aber ich bin ja auch nicht der Einzige, der das spielt, so, sondern ne, es soll ja für alle irgendwie verfügbar sein. Mhm. Und das finde ich echt gut hier.
Es gibt mittlerweile viele Spiele, die darauf hinweisen, was der Schwierigkeitsgrad ist, der von den Entwicklern gedacht war.
Genau.
Star Wars Jedi sind da Beispiele für, aber auch die Assassin's Creed-Spiele, die modernen.
Ja.
Und es gibt immer mehr Souls-like-Spiele, die einen Schwierigkeitsgrad-Einstellung erlauben.
Ja, ist auch super.
Ja, das finde ich sehr schön, weil, das einfach die Zugänglichkeit für die Spiele erhöht, und es sind oft fantastische Spiele mit tollen Welten und Stories und so weiter, die halt durch den hohen Schwierigkeitsgrad verschlossen werden. Ich würde so gerne Sekiro eigentlich mal selbst spielen. Ich habe es komplett gesehen im Let's Play, weil ich selbst nicht spielen kann. Ich werde dieses Spiel nicht schaffen, das weiß ich genau.
Ja,
ich kann dieses Spiel nicht.
Genau.
Das kriege ich nicht hin.
Ja.
Und da einen Schwierigkeitsgrad reinzupacken, der für mich spielbar wäre, würde das Spiel für mich zugänglich machen. Ich weiß, es gibt da draußen die Puristen, die sagen, das darf man nicht, die Spiele müssen so bleiben und so weiter. Aber das sind sie halt sehr exklusiv. Und
aber es gibt noch viel mehr Leute.
Die verkaufen sich trotzdem gut.
Es gibt ja noch viel mehr Leute, die sagen, also ich fand ja dieses Spiel richtig schön, aber dieses Minispiel war so schlecht, das hat mir das ganze Spiel versaut.
Mhm.
Und diesen Leuten bietest du hier einfach keine Plattform, in denen du sagst, ja, wenn es dir nicht gefällt, schalte doch dieses Minispiel einfach ab.
Genau. Das mag ich bei den Daedalic Adventures auch gerne, weil du die Minispiele einfach überspringen kannst.
Mhm.
Da kommt ein Minispiel, du kommst damit nicht klar, du hast immer irgendwo die Taste, das Minispiel zu überspringen.
Ja. Ja.
Und dann wird es einfach automatisch für dich gelöst. Weil es eben nicht relevant ist, ob du es selbst löst oder nicht, für die Story, für den Spielablauf oder sonst irgendwas.
Genau. Und wenn du keinen Spaß hast an Quicktime-Events, dann ist es halt einfach nicht das Richtige für dich. So.
Ja. Das, zum Beispiel Spider-Man, sehr gutes Beispiel. Marvel Spider-Man von Sony, die PlayStation-Spiele, haben die Möglichkeit, die Quicktime-Events zu deaktivieren. Dann laufen diese Sequenzen einfach automatisch wie Zwischensequenzen ab.
Ja.
Ja. Finde ich super.
Finde ich auch super. Stell dir mal so ein Tomb Raider vor. Ohne die Quicktime-Sequenzen. Es wäre ein Film. Könntest du wunderbar gucken. Ne? Zwischendurch die Bewegung und dann einfach nicht 1000 Sequenzen sehen, wie Lara Croft stirbt.
Ja. Ich meine, gut, man muss ja sagen, du kämpfst ja auch noch sehr viel selbstständig in den Spielen.
Ja, also aber das sind ja nicht so die Szenen, wo du sie sterben siehst, sondern das sind immer die gruseligen Szenen, wo du verpasst hast, den einen Knopf zu drücken.
Ja. Es gab ja noch alles andere Spiel, die ja reine Quicktime-Events eigentlich waren. Die sind ja noch ein bisschen heftiger.
Detective Pikachu oder was meinst du?
Ja, Detective Pikachu hast du ja noch viel anderen Kram, die viel Story lesen und so weiter. Aber wir wollen doch gar nicht so darüber,
wir wollen gerade
über Star Wars reden. Was wir noch besprechen müssen, ist die Technik, meine ich.
Unbedingt,
weil
ja.
Das ist ja ganz wichtig, dass wir auf der Switch 2 natürlich die Technik besprechen. Ganz kurz will ich dazu sagen, ich habe es am Anfang schon erwähnt, die beiden Erweiterungen Wildcard und Pirate's Fortune sind natürlich enthalten.
Ja, genau.
Will ich hier nur nochmal erwähnt haben, damit es einfach nochmal klar ist.
Genau. Ja. Es gibt quasi hier nur die Gold-Version. Ne? Auch ja. Wenn sie auf anderen Plattformen Gold-Version heißt, ist es auf der Switch 2 die einzige Version, die du kaufen kannst.
Ja, sie heißt hier auch Gold Edition. Also das heißt, offiziell auf der Switch 2 heißt es Star Wars Outlaws Gold Edition. Aber wie du schon richtig sagst, es gibt schlichtweg keine andere Version. Genau. Kostet auch nur 60 Euro. Das ist günstiger als die Gold-Edition damals auf den anderen Konsolen. Aber ich glaube, da hat die, oh Gott, war es sogar die 100-Euro-Version? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es gab 4 oder 5 Versionen von dem Spiel.
Ja, naja gut, ich meine, das Spiel fühlt sich für Ubisoft ja auch schon alt an. Für uns Switch 2-Spielenden jetzt nicht.
Ja, aber gut.
Das Spiel läuft stabil mit 30 Frames per Second. Und das ist besonders, ja. Weil wir, ich glaube, 4, 5 Wochen vor dem Launch noch Demos gesehen haben auf Messen, die absolut grottig liefen. Und da haben sich alle Spiele, Journalisten haben sich da die Haare zerrauft, um zu sagen, das Spiel kann nichts werden, das sieht so schlimm aus und funktioniert so gar nicht. Und dann kam das Spiel in den Handel und hatte keines dieser Probleme mehr. Und da war ich sehr beeindruckt, weil das hätte ich nicht gedacht. Und die mussten alle sowas von zurückrudern. Weil die haben alle schon richtig geschimpft vorher und das gibt's. Und jetzt mussten sie halt alle, manche Leute haben sogar Videos löschen müssen, weil die da so schlecht über Ubisoft gesprochen haben, zu Unrecht, wie sich herausgestellt hat. Und das ist schon eine bittere Hausnummer, muss man sagen. Also, ne?
Ja. Ja. Man muss hier dazu sagen, das ist, irgendwie wird das auch sogar von den Presseleuten gerne mal vergessen, obwohl die es eigentlich besser wissen sollten, dass die Demos auf solchen Messen 3, 4, 5, 6 Monate alt sind.
Natürlich.
Dass sie nicht auf dem aktuellen Stand sind. Und da sollte man auch immer noch mal nachhaken bei denen, ja, wie läuft's denn jetzt wirklich technisch und seid ihr da dran oder sowas und ein bisschen mit Vorsicht daran gehen. Man sollte es erwähnen. Das muss ganz klar kommuniziert werden. Hier, Leute, wir haben die Demo gespielt, die läuft nicht gut.
Ja.
Aber wir können auch nicht sagen, wie das fertige Spiel läuft. Weil ganz das genau. Haben wir ja nicht gespielt.
Ja.
Und jetzt gilt es als Musterbeispiel für eine Portierung auf die Switch 2 von einem PS5-Spiel oder Xbox Series-Spiel, weil es einfach zeigt, wie gut das funktionieren kann. Natürlich, wir haben technisch grafische Abstriche ein bisschen. Keine Frage, es sieht nicht so gut aus wie auf einer PS5 oder auf einem PC oder auf einer Xbox. Kann man nicht behaupten.
Wie sollte es?
Aber es sieht einfach immer noch trotzdem saugut aus, finde ich. Das Spiel sieht so gut aus für ein Switch 2-Spiel. An manchen Stellen, muss ich ehrlich sagen, hätte ich wahrscheinlich, nur wenn ich die beiden nebeneinander laufen hätte, wirklich gesagt, okay, das ist jetzt die Switch 2-Version, weil es einfach gerade in kleineren Gebieten, Kanto Bight am Anfang, da muss halt nicht so viel geladen werden, sieht die Umgebung einfach deutlich besser aus als zum Beispiel jetzt in der Open World. Aber auch in der Open World, die Weitsicht und alles. Wenn man jetzt nicht wirklich andauernd genau auf die Details achtet, fällt einem der grafische Abstrich in manchen Punkten gar nicht so stark auf. Es gibt Ausnahmen. Die Haare von Kate zum Beispiel.
Oh ja, die Haare.
Die sind deutlich schlechter als jetzt auf der PlayStation. Aber die waren schon auf der PlayStation nicht die BR. Das die größte Stärke, nenne ich es jetzt mal.
Das liegt tatsächlich an mehreren Dingen. Also zum einen, ja. Das Spiel läuft deswegen stabil mit 30 Bildern pro Sekunde, weil es DLSS benutzt. Also eine dynamische Auflösung, die jeweils niedriger gerendert wird, als sie dann später dargestellt wird. Das ist auch der Grund, warum ihre Haare so seltsam aussehen, weil diese DLSS-Geschichten nämlich mit Transparenzen nicht gut zurechtkommen und ihre Haare sind einfach halb transparent. Weil da müsste man theoretisch den ganzen Kram hinten durchsehen und das sieht einfach verschwommen aus. So, das funktioniert nicht gut. Das kriegen sie auch nicht geregelt, weil ich glaube, es liegt an der DLSS-Version, die in der Switch 2 verbaut ist, hardware-seitig. Mhm. Und deswegen ist da nichts zu machen, was das angeht. Aber das Spiel sieht deswegen besonders gut aus, weil die das Raytracing, was auch in der Switch 2 verbaut ist, benutzen. Das bedeutet, alle Lichter, die du siehst, machen echte Lichteffekte auf die Dinge in der Umgebung. Wenn du auf deinem Gleiter sitzt, wie heißt der Planet? Toshara?
Ja.
Und stehst irgendwie in der Steppe im Gras und es ist Nacht, dann macht der nach vorne einen Lichtstrahl, der hell ist, und nach hinten einen, der rot ist. Und du siehst es auf jedem einzelnen Grashalm, dass das rote Licht diesen Halm erreicht. Und das ist natürlich absolut fantastisch. Das hat auch bislang kein anderes Switch-2-Spiel. Also eine so brillante Nutzung von Raytracing. Und der Punkt, den du gerade nicht erwähnt hast, aber wahrscheinlich auch meintest, ist, sie haben tatsächlich auch an der Architektur der Level gearbeitet. Also es gibt Räume, da sind oben Netze gespannt und da siehst du sehr, sehr viel mehr Details in der PS5-Version oder in der Xbox Series-Version als auf der Switch 2. Und auf der Switch 2 siehst du die Dinge nicht, aber du vermisst sie natürlich auch nicht, weil du nicht wusstest, dass sie in einer anderen Version da waren. Und deswegen sieht es natürlich und läuft auch einigermaßen schnell und sieht auch gut aus. Es hat halt nur längst nicht so viele Details. Aber es fällt mir beim Spielen jetzt nicht auf. Ne? Ich habe ein paar Vergleichsvideos gesehen, sonst wüsste ich von diesem Umstand auch nichts.
Ja, das stimmt. Das haben sie gemacht. Aber genau das sind die Anpassungen, die halt notwendig sind. Das ist vollkommen in Ordnung. Auf der Switch haben sie ja auch so Sachen gemacht. Die Wolfenstein-Spiele wurden auf der Switch sehr gut umgesetzt. Wie haben sie das erreicht? Sie haben an Stellen Mauern eingezogen, Grenzen zu ziehen, neue, damit nicht so viel geladen werden muss.
Ja.
Und es hat nie falsch gewirkt, diese neuen Mauern an den Stellen.
Ja, richtig, richtig. Damit du nicht das riesengroße Schiff im Hintergrund siehst, haben sie einfach eine Mauer davor gesetzt bei bestimmten Levelabschnitten.
Ja. Und das genau so müssen Portierungen dann arbeiten auf einer schwächeren Plattform. Natürlich kann man immer sagen, warum soll ich Switch 2 spielen, wenn ich es denn für die PS5 haben kann? Es gibt aber auch sehr viele, die halt eben keine PS5 oder einen potenten PC haben. Genau, du zum Beispiel, die sich darüber freuen, dass solche Spiele jetzt auf der Switch 2 erscheinen. Oder ich zum Beispiel. Es gibt Spiele, die ich zwar auf meiner PS5 spielen könnte, die ich aber lieber auf einer Switch spiele, weil ich sie mobil habe.
Ja.
Und ich muss einfach auch sagen, meine Switch 2 ziehe ich dem Steam Deck immer noch vor jetzt. Also auch die Switch 1 habe ich dem Steam Deck meistens vorgezogen, ging vom Spiel ab. Aber jetzt die Switch 2 erst recht, die ziehe ich dem Steam Deck vor, weil es einfach die leichtere Konsole ist. Und ich irgendwie finde, dass die angenehmer in der Hand liegt.
Es ist
und sie wird nicht so laut wie Steam Deck.
Es ist ja auch so, dass die Switch 2 ungefähr nur ein Zehntel des Stroms verbraucht, den so eine PS5 verbraucht. Wenn das also auch ein Faktor ist, dann ist natürlich auch die PS2 eine valide Wahl.
Na Quatsch, die PS2, die Switch 2,
meine Güte, die PS2 ist keine valide Wahl für dieses Spiel.
Nein. Aber das ist halt, sind alles so Faktoren, die da mit reinzählen. Und ich finde, hier hat Ubisoft zeigt hier wirklich, wie gut sich Spiele von PS5, Xbox, PC auf die Switch 2 bringen lassen. Ich meine, da gab es schon andere Beispiele. Wild Hearts S ist ja auch eine sehr gute Portierung mit Abstrichen. Nicht so gut wie jetzt hier Star Wars Outlaws. Die grafischen Abstriche fallen stärker auf und dafür läuft es halt wirklich flüssig. Mit, ich glaube, sogar 60 Bildern. Aber man hat die grafischen Abstriche stärker als hier bei Star Wars Outlaws.
Ja.
Trotzdem, ich denke, wir werden zukünftig auch weiterhin gute Spiele bekommen, die es eben vor allem auf PS5, Xbox und PC und nicht mehr auf PS4 gibt. Ich meine, warum hat sich Capcom entschieden, die nächstes Jahr Resident Evil 7, 8 und 9, 9 ja direkt parallel zu einem anderen System, auf der Switch 2 zu veröffentlichen? Weil sie mit 8 rumgespielt haben, also experimentiert haben, wie das auf der Switch 2 läuft und sie gemerkt haben, wie gut das auf dieser Konsole läuft.
Ja,
das haben genau. Hat ja auch hier, Randy Pitchford war es, glaube ich, von der hat gemeint zu Borderlands 4, wie überrascht sie waren, wie leicht sich erstmal auf die Switch 2 portieren lassen Spiele und wie technisch stark die Konsole dann letztlich doch ist.
Ja, ja, ja. Ganz genau.
Und das ist halt sowas, da werden wir in Zukunft, gerade so in den nächsten Jahren, wenn die ganzen Studios ein bisschen mehr mit der Switch 2 vertraut sind und mehr Studios das Entwicklerkit haben, das scheint ja immer noch so ein kleines Problem zu sein, werden wir dann noch einige Portierungen von Spielen sehen, mit denen wir nicht auf einer Switch 2 gerechnet hätten.
Ja, und ich freue mich da tatsächlich drüber, weil die Switch 2 wahrscheinlich für die nächsten 7 bis 10 Jahre meine Konsole sein wird, weil ich nichts anderes spielen werde. Und deswegen freue ich mich, wenn da durchaus aktuelle Titel kommen können. Ne? Gerade wenn jetzt ein neues Star Wars KOTOR, was hast du gesagt, wie das heißt?
Es ist von Titel, ich glaube Eclipse heißt es. es spielt zur Zeit der Old Republic, also High Republic meine ich. Das ist ja so ein neues Literaturprojekt mit vielen Romanen, Comics und so weiter, ein Riesending. Und in der Zeit, ein bisschen davor, wahrscheinlich eher ein bisschen danach, wird es angesiedelt sein. Mehr weiß man noch nicht dazu. Man hat einen Teaser-Trailer gesehen.
Wir wissen auch nicht, ob es für Switch 2 kommt oder nicht.
Wir wissen auch gar nicht, für welches System es erscheint.
Also, ne, ich habe aber Hoffnung. So, das ist halt mein Punkt. Ja, ne, ich habe Hoffnung, dass Spiele, die demnächst erscheinen, auch für Switch 2 erscheinen können, ja, weil ich hoffe, das eben schafft.
Ganz genau, ich hoffe, dass das Spiel überhaupt mal für irgendein System noch erscheint und nicht eingestellt wird.
Ja.
Worauf ich ein bisschen spekuliere, nicht weil ich es brauche, aber weil ich es schön fände, dass die Star Wars Jedi-Spiele noch für die Switch 2 kommen.
Ja, denkbar.
Immerhin gibt es beide mittlerweile für die PlayStation 4 auch.
Mhm.
Also auch das zweite, das sie erst nur für PS5 veröffentlicht haben, sie ein Jahr später nochmal für die PS4 und Xbox One veröffentlicht. Und da eine Switch 2 draus Version zu stricken zu den beiden Spielen, ich glaube, das wäre kein Problem.
Ja.
Die haben für beide Spiele eine PS4 und eine PS5 Version, beziehungsweise halt Xbox, beide Generation PC. Ja, ich sag immer PS5 als Beispiel für die gesamte Generation da. Und das wäre zum Beispiel sowas im Star Wars Bereich, was ich mir jetzt noch wünschen würde, dass sie die Jedi Spiele noch bringen. Also Jedi Fallen Order und Jedi Survivor. Ja. Das wäre noch sehr, sehr cool, wenn sie das umsetzen. Aber das hängt von Electronic Arts ab, ob die da Interesse dran haben.
Sollen wir den Sack zumachen?
Ja, ich würde auch sagen, wir machen den Sack mal zu. Ganz kurz noch eine Sache zum Soundtrack. Der Soundtrack ist großartig. Es werden Star Wars Themen verwendet, es werden neue Kompositionen verwendet, die sehr gut zum Spiel passen.
Mhm.
Ich glaube, viel mehr muss man dazu gar nicht sagen.
Nee, finde ich auch tatsächlich. Was ich auch finde, ist, dass die Star Wars-Welt sehr gut eingearbeitet ist. Ne? Es gibt durchaus viele Dinge, die wir wiedererkennen, aber nichts, wo wir sagen, das ist eine Geschichte, die ich in der Star Wars-Welt schon mal gehört habe. Also da gibt es schon echt spannende neue Geschichten. Gerade die haben wir auch noch nicht erwähnt. Ne? Die Aufträge sind tatsächlich unterschiedlich genug, um spannend zu bleiben. Auch die Nebenaufträge sind durchaus spannende Geschichten, auch wenn sie per se immer gleich ablaufen, aber sie laufen halt doch nicht gleich ab. Und der Stealth Aspekt macht es sehr spannend. Ich würde das Spiel auf jeden Fall empfehlen. Habe ich in meinem Test auch gemacht.
Ja, würde ich auch. Also ich mag das Spiel sowieso sehr gerne. Ich finde, dass der schlechte Ruf, den es teilweise beim Release letztes Jahr hatte, nicht verdient hat.
Mhm.
Bei weitem nicht. Ich finde, es ist ein wirklich gutes Star Wars Spiel, gerade Star Wars Spiel.
Ja.
Und auch ein gutes Action, Open World Action Adventure, mit dem man wirklich einige Zeit verbringen kann. Und wer Star Wars mag, beziehungsweise keine abnehmige Star Wars hat und das Genre mag, der sollte hier wirklich mal dem Spiel eine Chance geben, weil es lohnt sich meiner Meinung nach.
Ja, genau.
Also, ja. Gut. Ich würde sagen, damit sind wir durch mit dem Thema und kommen noch zum kurzen Abschluss zu letzte Woche gespielt. Arne, was hast du denn letzte Woche gespielt?
Ich habe, erwähne es nur ganz kurz, weil ich demnächst da sehr lange drüber reden möchte, Cyberpunk 2077 durchgespielt. Die Hauptquests habe ich mit 92% jetzt durch. Das heißt, ich habe theoretisch noch irgendwas nach, aber ich habe jetzt den Abspann gesehen und freue mich da sehr drüber. Es ist so ein Bombenspiel. Das würde ich tatsächlich allen anderen Spielen vorziehen auf der Switch 2.
Mhm.
Und weil das so beeindruckend war und ich dachte, ah, welche Firma hat denn das gemacht? CD Projekt Red, was kann die denn noch? Witcher 3. Ah, Witcher 3. Habe ich jetzt angefangen, Witcher 3 zu spielen. Und das waren die zwei Spiele letzte Woche.
Okay. Ja, hast du zwei sehr gute Spiele gespielt. Also, ja.
Und du?
Ja, ich habe ein bisschen mehr unterschiedliche Sachen gespielt. Katanaut, das ist so ein Action-Roguelite, Pixel, 2D-Grafik. Auf dem PC ist ganz nett. Nicht überragend. Sehr blutig, also sehr, sehr blutig. Dann Lost Soul Aside auf der PS5. Das ist so ein, ja, ist ein Action-Spiel, so Devil May Cry, Bayonetta-Ding. Versucht ein bisschen Final Fantasy-Stimmung zu wecken, also Final 16. Ja, das Kampfsystem ist gut. Das Spiel selbst ist eher so Mittelmaß, ein bisschen durchwachsen, gerade die Charaktere, die Story, also ja. Ja, ja. Dann habe ich noch ein Early Access Spiel gespielt, Mars Attracts.
Okay.
Ein Vergnügungsparkspiel, bei dem man einen Vergnügungspark auf dem Mars baut mit Menschen als Ausstellungsstücken und Experimentstücken und so weiter und so fort. Mit Bezug zu Mars Attacks.
Das klingt auch spannend.
Ja. Ist auch cool. Macht Spaß in der Early Access Version bereits. Und am meisten gespielt habe ich, oh Wunder, ein Spiel, das jetzt gerade erst erschienen ist, 26., also letzte Woche Freitag, Atelier Ressleriana, The Red Alchemist and the White Guardian.
Natürlich.
Ja, das neue Atelier-Spiel. das ein bisschen besonders ist, weil es der zweite Teil von Atelier Resslerianer ist. Also es sind ja oft Trilogien oder Spiele in derselben Welt spielen. Warum ist es besonders? Weil der erste Teil ein reines Mobile-Spiel für iOS und Android war. Und das als Hauptspiel, das haben sie aber nach einem Jahr im Westen abgestellt. Das heißt, das Spiel kann man nicht mehr spielen. Dieses Spiel nimmt trotzdem teilweise Story-Bezug auf dieses abgeschaltete Mobile-Game, das ich leider nie beenden konnte.
Tja, kommt ja vielleicht irgendwann als Remake.
Ja, ich hoffe, dass sie wirklich irgendwann eine Deluxe-Edition bringen. Bringen sie ja gerne mal von Atelier-Spielen. Und dass sie dann dieses Spiel abzüglich der ganzen Mobile-Elemente, also Gacha und so weiter und so fort, nochmal veröffentlichen, damit man die Story spielen kann. Weil die war schon sehr gut, die Story. Und ja, nö, das ist schon ein sehr cooles Spiel. Sonst habe ich aber nichts gespielt die Woche. Und ja, ich denke, damit sind wir auch durch für heute mit dem Podcast.
Denke ich auch.
Und nächste Woche gibt es dann in Podcast 616 Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles.
Genau. Das Remake des Originals, 20 Jahre alt.
20? Ja, genau. Ja, damals, 20. Nee. Das ist das Remake von dem PlayStation 1 Spiel. Das müsste 98 erschienen sein, 97 in Japan, 98 in Nordamerika, glaube ich. Ja.
Ah.
Das ist also jetzt schon 28 Jahre alt.
Ups.
Ja, du meinst wahrscheinlich die GBA, das GBA-Spiel.
Ja, genau,
das
ist ein ganz eigenes
Spiel. Ja, das ist ein ganz eigenes Spiel. Das ist eine Fortsetzung gewesen, das GBA-Spiel.
Na gut, dass ich da nicht mit Podcasts, ich habe da offenbar keine Ahnung von.
Ja. Aber gut. Hört ihr nächste Woche mehr dazu und damit verabschieden wir uns für heute. Wünschen euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wann immer ihr den Podcast hört. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, ciao.